In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 4. April 2024 durch Konrad. Die Themen: Über 500 leerstehende Wohnungen seit Amtsantritt des Oberbürgermeisters Martin Horn in Freiburg nicht abgearbeitet. Ein Gespräch mit Stadtrat Dr. Winkler. Kritik am Freiburger Ostermarsch von Einseitigkeit bis rechtslastig. Ein Gespräch mit Sebastian Müller, Ex-Gemeinderat auf der Liste von Junges Freiburg. Skurriles aus der Verwaltungsjustiz in der Habsburger Straße zu From the River to the Sea. Ein Kommentar von Michael.
Am 12. Januar hatte Freiburg Lebenswert Stadtrat Dr. Winkler eine Anfrage an die Stadt gestellt zum Stand des Leerstandskataster der Stadt Freiburg. Ein großes Thema im OB-Wahlkampf des Jahres 2018. Am Telefon begrüße ich ihn jetzt zu Hause und im Büro zu Hause. Guten Tag, Herr Dr. Winkler. Erstmal guten Morgen dazu.
Guten Morgen.
Ja. Die Antwort, die Sie gestellt hatten im anderen Kontext, war, dass es ja zu Beginn der Amtszeit 416 Leerstandsmeldungen abgegeben worden waren und 670 Wohneinheiten davon betroffen waren. Jetzt hat Ihnen der Baubürgermeister schon unter Datum vom 21.02. geantwortet, kam, glaube ich, ein bisschen später ein, dass dort aber nur relativ wenige von diesen gemeldeten Wohnungen bearbeitet worden sind im Sinne der Zweckentfremdungsverordnung. Was ist denn grob gesagt aus Ihrer Sicht diese Antwort, was hat die ergeben?
Also im Prinzip hat sie mich natürlich bestätigt, dass eigentlich gar nichts gemacht wird. Also wir haben jetzt eine Fachkraft, die sich mit dem Leerstand beschäftigt, das ist natürlich gar nichts. Also ich habe ja allein, ich weiß nicht genau, 15 Wohnungen, Häuser hier aus meiner Gegend, also aus Herdern, gemeldet. Die sind bis heute alle unbewohnt noch. Eins wurde abgerissen, aber das war das neue gebaut, aber alle anderen kamen eher noch mehr dazu. Also da hat sich eigentlich gar nichts getan. Also jetzt wird die Stelle um eine weitere aufgestockt. Das haben wir nachher zwei Leute, die sich damit beschäftigen. Aber das ist natürlich gar nichts. Also wenn man sieht, was in Dietenbach, wie viele Leute da beschäftigt sind für einen Neubaustadtteil, während wir gleichzeitig Leerstand in der ganzen Stadt haben, da müssten eigentlich locker 15 Leute sich mit dem Leerstand beschäftigen. Und das ist halt einfach zu wenig, was da im Moment passiert.
Ja, wenn man so die Quantitäten sich anguckt, sind ja 670 Wohneinheiten nicht gerade wenig, wird aber sicherlich auch den drängenden Bedarf in Freiburg nur bedingt abdecken. Trotz und alledem ist dieses Missverhältnis ja schon auch in den Zahlen. Was konnte da erfolgreich beendet werden? Da antwortet der Baubürgermeister, dass 30, oder Sie hatten gefragt, 30 Verfahren erfolgreich beendet. Das entspricht einer Quote von 25% der Abgearbeiteten. Und Sie fragen auch nach weiteren 500 Wohneinheiten. Das zeigt ja dieses grobe Missverhältnis doch sehr plastisch eigentlich ein. Sind Sie denn mit der Antwort des Baubürgermeisters zufrieden, dass ja Sie so ausgelastet seien mit der neuen Ferienwohnungsverordnung und dass Sie da ja ein Register auch führen müssten dazu und neue Registrierungen machen müssen? Sind Sie mit solchen Auskünften dann zufrieden und dann dem Angebot, dass nur eine Stelle dazukommt?
Nee, da bin ich natürlich nicht zufrieden, habe ich ja gerade gesagt. Also das ist natürlich ein Missverhältnis. Wir müssen weg von dem Bauen auf der grünen Wiese. Das lässt der Klimawandel, der Artenschwund und so weiter nicht mehr zu, dass wir da weiterhin Flächen bebauen. Also wir haben ja massive Flächen, ja, Zähringer Höhe, Dietenbach, Zinklern, um nur die Großen zu nennen. Ja, wir
Klein
haben
Eschholz.
Die Kleinen, ja, Klein Eschholz ist mitten in der Stadt, da kann man noch sagen, okay, das wird jetzt gebaut, ist okay. Aber wir haben ja auch noch Niedermatten oder hinter den Gärten, also wir haben ganz viele auch noch außerhalb. Wir müssen aufhören, die auf der grünen Wiese zu bauen. Und wenn das nicht kapiert wird, dann haben wir irgendwann ein großes Problem. Und das, insofern ist das natürlich für mich überhaupt nicht befriedigend, sondern wir haben hier Leerstände in Herdern, die werden mit Absicht leer stehen gelassen, einfach weil Die Leute möchten in ein paar Jahren, das sind einfach Spekulationsobjekte, die Leute möchten in ein paar Jahren die weiterverkaufen. Da stören einfach Mieter, wenn man in 10 Jahren die weiterverkaufen will. Und vor allem die Mieter haben ja die Wohnung dann schon ein Stück weit abgewohnt. Das heißt, es ist besser für die Spekulanten, sie lassen die Wohnung leer stehen. Und das ist einfach ein Unding, das kann so nicht hingenommen werden. Wir enteignen die Landwirte, warum enteignet man nicht die Wohnungseigentümer, die ihre Wohnung leer stehen lassen?
Gibt es da eine Möglichkeit, wenn forciert die Zweckentfremdung festgestellt wird, dann zum Beispiel auch mit Belegungsrechten reinzuregieren, in Anführungszeichen?
Ja, das war mein Vorschlag, dass man sagt, okay, wenn die Leute nicht bereit sind, das zu machen, dann muss die Stadt eben in Vorleistung treten, Ersatzvornahme machen. Das heißt, entweder Flüchtlinge reinsetzen oder auch aus ihrer Notfallkartei Leute reinsetzen. Es kann nicht sein, dass wir diesen Leerstand hier gerade 100 Meter von mir entfernt ist ein Dreifamilienhaus, das steht seit Jahren leer, komplett leer. Ja, das ist ein Unding.
Und das ist nicht auf der Prioritätenliste der Abarbeitung der Stadt?
Das weiß ich nicht, da habe ich ja keinen Einblick drin, was die Stadt genau treibt.
Ja gut, die Stadt sagt, komplizierte Verfahren dauert halt so lange und dann bleiben halt noch 500 abzuarbeitende über. Und
deswegen mein Vorschlag eben, die Stellen auf 15 zu erhöhen ungefähr. Ja. Nicht nur auf 2, sondern auf 15. Ja. Also nicht eine Verdoppelung, sondern eine Ver-15-Fachung.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es das ist natürlich auch, wenn ich mir überlege, was kostet im Moment die Personalstelle der Stadt, da liegen wir, glaube ich, bei zwischen 40.000 und 70.000 so in der Größenordnung, ist das natürlich auch ein dicker Haufen, der dann bezogen jetzt, sagen wir mal, auf 500 Wohnungen ja auch sich erstmal wieder einspielen müsste.
Ja gut, wir können ja auf einige Baugebiete auf der grünen Wiese verzichten, haben wir genügend Leute.
In der Bauverwaltung mag das stimmen, oder in der Baurechtsverwaltung mag das sicherlich stimmen, wenn dort paar abgestellt werden für diese Zwecke. Das ist wohl richtig, wenn es nicht nur Neueinstellungen, sondern Umwandlungsstellen dann wären. Trotz und alledem sage ich nochmal, die Frage, dass die Stadt nicht immer neu bebauen kann. Das Problem wird ja, und das Argument der Stadt, das zentrale Argument der Stadt ist dann ja, dann weichen die Leute aus ins Umland und da wird das Verbreiung im Umfeld noch wesentlich größer. Da ist es unter Flächenressourcen, Schonung eigentlich eher vernünftiger, in der Stadt angrenzende Gebiete wie zum Beispiel den Stadtteil, Neustadtteil Dietenbach oder auch Zinkland, das ja auch an Lehen angrenzt, dann doch eher zu bebauen, als das zu in eine meist ein- bis zwei Familienhaussiedlung im Umland zu machen.
Also stimmt das so gar nicht. Das wird zwar vom Baubürgermeister immer wieder so behauptet oder als Argument gebracht, aber das ist ja völliger Quatsch. Gucken Sie mal in die Bayerische Zeitung, dann werden Sie feststellen, dass in allen umliegenden Gemeinden gebaut wird. Und die sind ja nicht völlig aus der Welt. Die wissen natürlich selber, dass sie flächensparend bauen müssen. Das heißt, auch da wird natürlich mittlerweile geschaut, dass man eher in die Höhe baut und verdichtet baut und keine Einfamilienhaussiedlung mehr aufbaut. Und wir machen ja im Prinzip genau das Gleiche. Gucken Sie mal, was in Niedermatten, in Waldershofen geplant ist, sind alles Einfamilienhaussiedlungen. Oder was jetzt auch in Zering auf der Höhe geplant wird, auch da sind Einfamilienhäuser dabei. Ja, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nur in die Höhe bauen, sondern wir bauen genauso praktisch wie die auf dem Land. Das ist völlig wurscht. Es interessiert auf dem Land niemanden, was Freiburg macht. Ja, die wollen selber ihre Gebiete und ihre Wohngebiete haben. Und die sprechen sich ja nicht ab.
Das kommt noch dazu. Also die regionale Absprache ist sicherlich nicht gerade auf höchstem Stand.
Ja.
Gut, dann bedanke ich mich erstmal dazu. Also Sie sind für die Aufstockung dieser Überprüfung, auch die Umwandlung in Ferienwohnung, was ja sinnvoll ist, wenn das registriert wird, braucht mehr Personal dann da drin, also genau. Von Wohnraum in Ferienwohnung, Airbnb-Unsitte, die es ja auch weltweit, nicht nur hier in Freiburg, sondern weltweit gibt. All das bräuchte eigentlich eine straffere Verwaltung, habe ich das verstanden so? Und Personalumwidmung von Ressourcen.
Ja, weg von der grünen Wiese hin zu in die Stadt rein.
Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch.
Jo, gerne.
So, jetzt haben wir das eigentlich am Stück.
Zunächst einmal, was war denn dein Beweggrund, an dem Ostermarsch nicht teilzunehmen, aber ihn zumindest kritisch zu beäugen?
Nun ja, also in Freiburg gab es ja lange Zeit keine Ostermärsche. Jetzt gibt es wieder welche. Ich hatte dann den Flyer gesehen mit dem Aufruf und da waren dann schon zwei Sachen, die mich dann doch ein wenig stutzig machen. Zum einen war im Flyer zwar die Auflösung der NATO gefordert und das Ende von NATO-Manövern, aber keinerlei Kritik an der Hamas oder an Putin. Und dann hatte ich diese Kritik, also dieses etwas Befremden auf Twitter und X geäußert. Das hat dann auch die Badische Zeitung aufgegriffen und hat die Organisatoren interviewt bzw. befragt in einem Artikel, der auch davor erschienen ist. Die erklärten das Fehlen der Kritik dadurch, dass sie keinen Platz mehr auf dem Flyer hatten und deswegen das nicht mehr erwähnen konnten. Und gleichzeitig gab es aber wohl auch schon ein Mail dieser Organisatoren oder aus seitens der Friedensbewegung, die mir vorwirft, dass ich jetzt muss ich das gerade nochmal raussuchen, wie das heißt, dass man also versuchen würde, die Friedensveranstaltung in Misskredit zu bringen und einen Spaltkeil in das Bündnis zu treiben. Und man solle doch auf den Vorwurf des Bloggers und Aufrüstungs- und Kriegslogikbefürworter Sebastian Müller nicht eingehen.
Mhm. Nochmal zum Aufruf. Was für ein Bild konntest du festmachen? Was für eine Sicht der Geschehnisse auf die Ereignisse in Gaza bzw. Israel und die Ukraine konntest du da beobachten?
Also ich persönlich fand das relativ einseitig. Ja, man kann ja zumindest mal erwähnen, dass es ja zum aktuellen Krieg ja ein sehr, ich weiß nicht sagen Anlass, aber zumindest eine Vorgeschichte gibt im Israel-Gaza-Konflikt, in den aktuellen Auseinandersetzungen, nämlich diese schrecklichen Massaker der Hamas und dass das Ganze natürlich sehr gezielt geplant ist. Das rechtfertigt natürlich nicht, sagen wir mal, also daraufhin hat ja Israel angefangen, sich zu verteidigen. Das kann man natürlich grundsätzlich auch immer fragen, ob es da, sagen wir mal, bei Punkten, wie Israel das tut, ob das so gerechtfertigt ist, ob das verhältnismäßig ist, ob das überhaupt zielführend ist. Aber tatsächlich war keinerlei Kritik eben an der Hamas, die ja die aktuelle Situation, sagen wir mal, erst provoziert hat. Ja?
Und wie plausibel. Und wie plausibel fandest du die Erklärung, dass sich auf dem Aufruf bzw. auf dem Flyer dann nicht genügend Platz für eine entsprechende Kritik gefunden habe?
Ja, das ist natürlich völliger Stuss und Quatsch. Also ich weiß nicht, ob man das selber ernst meint oder ob man glaubt, das Publikum glaubt es, wenn man sowas erzählt. Ich sag's mal so, ich hatte den Eindruck, dass in dieser Bewegung, glaube ich, sehr viel mit solchen Behauptungen gearbeitet wird, weil man dann doch immer mal wieder bemerkt, was für einen Stuss man verzapft und einem das so ein bisschen peinlich ist, man aber auch nicht so richtig daraus rauskommt. Also wenn man jetzt sich das hier den Flyer anguckt, dann wäre natürlich da noch Platz gewesen, das draufzuschreiben irgendwie, ja.
Von was für einer Ideologie zeugt das denn, wenn man so einseitig auf die Geschichte und auf die Ereignisse, auf die schrecklichen Ereignisse in Israel, Gaza bzw. auch die Ukraine blickt?
Also ich weiß gar nicht, ob man da eine bestimmte Ideologie oder so weiter dahinter feststellen kann. Was ich den Eindruck hatte, und den habe ich auch, der hat sich auch so ein bisschen verfestigt. Es gab ja am Abend nochmal eine Veranstaltung mit dem Rainer Braun. Der Rainer Braun ist ein lang gedienter Friedensaktivist. Und nochmal kurz zur Einordnung, während man da so in Freiburg eher rhetorisch auch auf dem Niveau von der Kreisklasse spielt und so Sachen sagt wie Frieden kommt von Frieden, ist Rainer Braun dann schon auch Bundesliga und kann sich dann auch schon sehr dezidiert und sehr wortgewaltig äußern. Hatte da also eine Veranstaltung mit ihm. Eine der Thesen von Rainer Braun ist zu sagen, es ist egal, was Hintergrund jemand hat oder welche Inhalte er sonst vertritt, solange er für den Frieden ist, ist er sozusagen auf der Seite der Friedensbewegung. Das hat schon in der Veranstaltung abends dazu geführt, dass die Veranstalter sagten, das sei aber umstritten, woraufhin ein Teil des Publikums so ein bisschen grummelte, weil bei Rainer Braun bedeutet das ganz klar, er hat auch kein Problem, dass Rechte oder Querdenker auf der Veranstaltung sind, solange die sich für den Frieden einsetzen. So. Das war auch auf der Demo relativ deutlich. Wenn man guckt, wer war auf der Demo, dann waren sicherlich ein Teil die Freiburger Friedens Szene oder Friedensbewegung. Ein anderer Teil waren Querdenker, die auch so gemeinschaftlich in diese Demo einzogen. Das hat auch irgendwie keinen gestört. Wenn man da noch rumguckte, dann fand man auch eine ganze Reihe von Leuten, die man von AfD-Demonstrationen kennt oder von AfD-Veranstaltungen. Mhm. Und das heißt also, das ist schon sehr klar, was ich da versuche zu verbünden.
Rainer Braun schreibt ja auch für Nachdenkseiten eine verschwörungsideologische Plattform. Auf der Demo, du hast es schon angesprochen, waren wieder QuerdenkerInnen anwesend. Vergangenes Jahr wurden sie ja so halbherzig gebeten, die Versammlung zu verlassen. Das haben sie dann nicht getan, stattdessen sich eher hinten in der Demo eingeordnet und sind dann mitgelaufen zum Endpunkt des antifaschistischen Mahnmals. Wie war es dieses Jahr?
Also es gab auch wieder so einen Distanzierungsversuch, der klappte so ein bisschen halbherzig, weil irgendwie nuschelte die Dame, die den verlesen hat, dann nuschelte den so ein bisschen ins Mikrofon. Tatsächlich hat man einen Text verlesen, dass man mit diesen freien Friedensaktivisten nichts zu tun hat und dass man natürlich auch nichts dafür kann, wenn die den eigenen Aufruf weiter verbreiten.
Also Sie haben sie wirklich FriedensaktivistInnen genannt?
Ja, sie haben, also das ist ja so, die Sunita von den Querdenkern nennt sich ja freie Friedensaktivistin. Und da hat man dann so einen Distanzierungstext verlesen. Das hat, das führte dann dazu, dass diese Leute laut hörbar buhten. Das war irgendwie so, ich sag jetzt mal, ein Drittel der Veranstaltung, die da so ein bisschen dagegen buhte. Das war dann aber auch alles. Die waren jetzt, sagen wir mal, auch von außen nicht als Querdenker zu erkennen. Die hatten jetzt keine offensichtlichen Querdenker-Plakate oder Symbole bei sich. Sie hatten das Übliche, was man so hat als Querdenker in Richtung Frieden dabei hat, also Frieden schaffen ohne Waffen oder diese Friedensfahnen vom BUND, die in der Szene sehr beliebt sind. Aber die waren jetzt nicht so von außen noch durch weitere Sachen gekennzeichnet, wie Anti-Impf-Buttons oder sowas.
Was konntest du denn noch beobachten an Klientel, Symbolik und so? Also von einem Drittel hast du schon gesprochen. Wie sah das zweite Drittel, beziehungsweise zweite und dritte Drittel der Versammlung aus?
Ja, also es waren da natürlich auch so Leute da wie Dr. Bergmann und Herr Löser. Es war auch da Damen von den Frauen in Schwarz. Das ist ja so eine Verbindung, so eine Gruppe, die hat sehr viel Verbindung in Richtung der unabhängigen Frauen offensichtlich. Und es war eine Frau da mit einem Omas gegen Rechts Regenschirm, die erstaunlicherweise auch nicht weit weg von einer der Oberquerdenkerinnen stand, die da aber irgendwie auch nichts dabei hatte zu demonstrieren. Also sagen wir 2022 hat man noch gegen Querdenker demonstriert, heute ist man mit denen auf der einen Veranstaltung.
Bei der Demo, Meinrad Spitz war ja auch anwesend. Hat er mit demonstriert oder was war seine Rolle in diesem Geschehen?
Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er nicht mit demonstriert. Also er war da, hatte so eines der bekannten LED-Schilder bei sich, auf denen irgendwas stand, so in Richtung Frieden. Also der war auch schon Teil der Demo, war zumindest jetzt auch nicht von dieser in irgendeiner Weise räumlich getrennt oder so.
Und wurde er nicht gebeten? Ich meine, ist ja ein bekannter Holocaust-Verharmloser und Rechtsextremist. Wurde er nicht von der Demo verwiesen?
Nee.
Was sagt das über die Demonstration, wenn solche ideologisch gefährlichen Personen dann noch nicht mal gebeten werden zu gehen?
Also ich habe den Eindruck, die Friedensbewegung hat kein Problem damit, wenn auch Menschen auf die Demo kommen, die völlig absurde, sozialdarwinistische, teils rechte Positionen vertreten. Also im Grunde, wie gesagt, die Mehrheit der Bewegung macht durch ihr Handeln deutlich, solange jemand für Frieden ist oder vorgibt, für Frieden zu sein, dann ist er willkommen. Und das macht sie, glaube ich, auch einfach ideologisch blind und das macht sie anschlussfähig nach rechts. Und das macht sie auch bis zu einem bestimmten Punkt eigentlich völlig unglaubwürdig.
Nochmal zur Rainer Braun-Veranstaltung. Wie würdest du diese bewerten?
Also da waren ungefähr 60 bis 70 ältere Menschen, so 70 plus, in der Hebelschule. Höhepunkt war sicherlich, also einem war Rainer Braun da, dieser Friedensaktivist, und Helmut Lohrer. und auch Leute vom Freiburger Friedensforum, die das organisiert haben. Interessanterweise war es schon so, dass von den 14 Organisationen, die den Appell unterzeichnet haben, nur drei diese Rainer-Braun-Veranstaltungen machten, weil die Rainer-Braun-Veranstaltung offensichtlich schon so, oder er als Person schon so umstritten ist, aufgrund der von ihm doch recht offensiv vertretenen These, dass man mit allen zusammenarbeiten kann und soll, die für Frieden sind, auch wenn sie weit rechts stehen, dass der Rest davon irgendwie nicht so viel damit zu tun hatte. Das, was Rainer Braun sagt, sind eigentlich die üblichen und relativ zentralen Narrative der ja russlandfreundlichen oder friedensbewegten Menschen. Das geht irgendwie damit los, dass die NATO-Osterweiterung Russland provoziert hätte. Das ist dann meistens die zweite Hauptthese, ist, dass im April 2022 Frieden möglich gewesen wäre, aber Boris Johnson durch seine Reise in die Ukraine das dann verhindert hätte, beziehungsweise der Ukraine sogar den Frieden verboten. Die dritte Hauptannahme ist, Russland hat unbegrenzte Ressourcen, dagegen kann man gar nicht gewinnen. Es ist also gar nicht irgendwie möglich, sich da kriegerisch oder in einer Auseinandersetzung zu behaupten. Das waren so die, sag ich mal, die zentralen Thesen. Dann geht es natürlich immer noch um Taurus. Also Taurus kann Moskau erreichen. Was würde dann passieren? Und dann hat man natürlich noch die üblichen medienkritischen, ich sag jetzt mal ganz bewusst neutralen Aussagen, wie Medien sind Einpeitscher eines Kriegskurs, alle Chefredakteure sind Transatlantiker, die einzige positive Ausnahme sei die Berliner Zeitung und Alternativmedien, sagt Rainer Braun. Ich meine, zur Einordnung, die Berliner Zeitung ist in der Kritik, weil sie sehr kremlfreundlich berichtet und auch teils der Chefredakteur auf irgendwelchen russischen Botschaftspartys rumhängt. Auch die Sache, dass Boris Johnson und die NATO irgendwie Friedensverhandlungen oder den Frieden zwischen Russland und der Ukraine verhindert hätten, ist nachgewiesen falsch. Es gibt auch ganz klare Äußerungen damals zur NATO-Osterweiterung, wo schon der Präsident Putin gesagt hat, die Erweiterung der NATO bedroht unsere Sicherheitsinteressen nicht. Er hat dann auch viele andere komische Sachen also gesagt. Zum Beispiel meinte er irgendwann, Lettland, Estland und Litauen sind geil darauf, ihre jungen Leute zu verheizen. Da habe ich dann nachgefragt und diesen Satz nochmal wiederholt. Dazu hat er keine Antwort gegeben. Ich hatte auch durch seine Ausführungen den Eindruck, er sei nach dem Verhängen der großen Sanktionen gegen Russland, die das Reisen dorthin ja relativ kompliziert machen, also es gibt ja keine Direktflüge mehr aus der EU nach Russland, sondern man muss nach Istanbul fliegen und von dort umsteigen nach Moskau, sei er nochmal irgendwie in Russland gewesen, weil er da berichtete, dass in den russischen Supermärkten der grässliche Wein aus Rheinhessen durch guten georgischen Wein ersetzt worden sei, was dann schon ein bisschen einen komischen Eindruck machte. Das Publikum nahm das irgendwie so mit Gelächter auf, aber ich hatte den Eindruck, er ist offensichtlich danach auch nochmal nach Russland gereist. Ja, also sagen, das ist eigentlich sehr schade, weil es ist keine Friedensbewegung in dem Sinne, die in der Lage zu sein scheint, ich sag jetzt mal äquidistant oder kritisch sowohl zu betrachten, was macht Russland, was macht China, was macht, keine Ahnung, irgendein anderes Land oder und was macht die USA, sondern bei dem ist eigentlich immer ein relativ deutlich, ist irgendwie Russland ist auf der richtigen Seite, die in der NATO und der Westen sind die Bösen. Und natürlich sind sie auch in der Situation, wo sie sagen, für sich, alles wird ja gerade ganz viel schlimmer, ja. Also hier in Europa militarisiert man sich und es wird zu wenig über Frieden gesprochen und zu wenig über Diplomatie statt Waffenlieferungen und so weiter und unsere Gesellschaft. Ja, also die fühlen, also die merken auch, dass ihnen die Bündnispartner verloren gehen, nennt er dann Stillhaltevereinbarungen oder Stillhaltepolitik. Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie, ich sag jetzt mal analytisch, irgendwann in den 80er Jahren stehen geblieben sind und dann überhaupt keine Antworten bieten, das haben dann auch Leute aus dem Publikum gefragt, ja, was soll man denn jetzt machen, dass sie einfach aufgrund dieser Tatsache weitgehend ignoriert werden und keinen Zuspruch mehr haben.
Sebastian Müller zu den Ostermärschen und der Einseitigkeit, ideologischen Einseitigkeit, wie aber auch der Rechtsoffenheit, die ja niemanden, glaube ich, mehr überrascht. Vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
Skurriles aus der Verwaltungsjustiz in der Habsburger Straße zu From the River to the Sea. Das Verwaltungsgericht Freiburg sieht sich außerstande, im Allrechtsschutzverfahren die Demoauflage, also eine Auflage, der Stadt, die Veranstalter hätten auf den Slogan From the River to the Sea, Palestine will be free, nicht zu verwenden, in ihrem Eilrechtsschutzverfahren als der Hamas zurechenbar zu entscheiden. Zitat aus der Pressemitteilung. Es sei allerdings zweifelhaft, ob dem Slogan bei der Hamas eine solche Bedeutung zukomme, dass er als ihr Kennzeichen zu begreifen sei. Die insoweit notwendige Sachverhaltsaufklärung und gegebenenfalls Beweiserhebung sei im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, so die Beschlussentscheidung, die in der Pressemitteilung vom 3. April diesen Jahres mitgeteilt wird. Echt? Kaum glaubhaft. Die Hamas-Charta ist also den Richtenden unbekannt. Die Errichtung einer Diktatur in Gaza von Hamas und Dschihad seit 2007 und die Durchsetzung gegen die Gaza-Bevölkerung unter Verletzung aller Menschenrechte ebenfalls den Richtenden unbekannt. 5. Kriegsauslösung mit der unterworfenen Bevölkerung in Gaza als Geiselfaustpfand gegen die IDF und Israel im Hintergrund von den Richtenden völlig vorbeigegangen. Geschweige denn die Umsetzung als Fanal bei der 5. Kriegsauslösung am 7. Oktober 2023 in dem Massenmordmassaker, den Vergewaltigungen, der Folter, was denn die unbestreitbare Praxis dieses Slogans ist und sein soll. Der Triumphzug der Geiselpräsentation von Überlebenden im Gazastreifen, den Zuckerjubel weltweit, siehe Berlin, ist also den Richtenden entgangen? Glückwunsch zu so viel auch lebenspraktischen Erfahrungen bzw. der Weigerung, diese offensichtlich zur Kenntnis nehmen zu wollen. Diese nötigen selbst solchen Richtenden also ein Eyes Wide Shut Up. Echt jetzt? Allerdings, andere in den Abwägungsprozess bei Eilverfahren eingehende Überlegungen sollten hier nicht unterschlagen werden. Die Anführung der Parole für ein freies Palästina für alle Menschen wäre natürlich in den richterlichen Abwägungsprozess einzubeziehen, für den Fall, dass die Demo-Anmelder sie nicht untrennbar mit dem Slogan verbunden hätten, River to the Sea, Free Palestine. Jedenfalls auf jeden Fall. Wenn sie nicht, wie in der von Ihnen als Basisdokument behandelten und gehandelten, täuschend als sogenannte Jerusalemer Erklärung definierten Dokument zur Deutungshoheit über das, was Antisemitismus angeblich sei, auch die darin versicherte, sinngemäßes Zitat, Freiheit zur Bildung jeglicher politischer Systeme, also losgelöst von Menschenrechten, auch einschließlich bereits im Gazastreifen errichteten Diktatorenregimes, relativiert diese Losung, diesen Slogan, als völlig untergeordnet und lässt ihn degeneriert erscheinen. Es sollte einer spezifischen Sorte von Palästinafreunden auch klar gemacht sein, die Feier, wie der Aufruf zu organisierten Judenmassenmorden, wie auch ihre Vorstufe, der ja in Freiburg längst stattfindenden und gastrierenden Bedrohung aller, die gegen diesen Vernichtungsantisemitismus mit seinen Massenmordschlächtereien das Wort erheben und sich dagegen stellen, dies hat in Freiburg keinen Raum verdient, nicht auf der Straße, noch in den Versammlungsräumen von Projekten. Dies sollte auch in den Abwägungsprozess von Richtenden an der Habsburger Straße gelten, die sich darin gefallen, ihre eigene gesellschaftliche Schlafmützigkeit quasi als Monstranz vor sich herzutragen. Wir hatten ja gerade Ostern. Das meine ich, und das ist natürlich ein persönlicher Kommentar von mir, nämlich dem Michael Menzel.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 4. April 2024 durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!